Paulus Vortragskassette 1037. Sie hören Karl Merz über das Thema Geistesgaben, Geistesfrucht, Geistesfülle. Langensteinbacher Höhe 1966. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Meine lieben Brüder und Schwestern, meine lieben Freunde, vielleicht darf ich erst einige erklärende Bemerkungen machen. Sie gelten denen unter uns, die an dem Bibelkurs nicht teilnehmen konnten und können. Ich möchte Ihnen kurz sagen, was uns in der vergangenen Woche beschäftigt hat, nämlich das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben in den letzten Tagen, gestern und vorgestern, uns hauptsächlich beschäftigt mit den Geistes- oder Gnadengaben. Vielleicht darf ich ganz kurz sagen, was wir dabei gefunden haben. Wir sind zunächst einmal stehen geblieben bei dem Wort Gnadengabe, Geistesgabe. Wir haben ungefähr so gesagt, das Wort Gnadengabe erinnert daran, dass es sich um ein Geschenk handelt. Das Wort Geistesgabe sagt uns, wer diese Gabe darreicht. Wir haben die Gelegenheit benutzt, zu fragen, um was es sich bei diesen Geistes- und Gnadengaben handle. Wir haben so gefragt, ob es sich dabei handle um gereinigte und veredelte Naturgaben. Und haben geantwortet, nein. Wir haben gesagt, dass es sich bei den Geistes- und Gnadengaben handelt um etwas Eigenes, Besonderes. Aber darauf will ich jetzt nicht noch einmal näher eingehen. Wir haben beide gefunden, Brüder und Schwestern, dass jedes Glied am Leibe Jesu Christi eine solche Gnaden- oder Geistesgabe empfangen hat. Ich betone, dass jedes Glied am Leibe Jesu Christi eine Gnaden- und Geistesgabe empfangen hat. Also du und ich. Wir haben so vorübergehend auch darauf hingewiesen, vielleicht hätte es sogar stärker betont werden müssen, dass nämlich die Geistes- und Gnadengaben gegeben sind nicht dem Einzelnen. Ich würde jetzt gleich so sagen, dass es sich etwa darin sonne, dass es sich damit gefalle. Paulus sagt ausdrücklich, sie sind gegeben zum gemeinen Nutzen. Oder sagen wir es in einem verständlicheren Deutsch, zum allgemeinen Nutzen. Also sie sind gegeben nicht für den Einzelnen, sondern für die Gemeinde. Dann haben wir gesehen, dass es Unterschiede gibt in den Geistes- und Gnadengaben. Paulus hat, um uns diese Wahrheit nahezubringen, jenes bekannte Gleichnis vom Leib und seinen Gliedern erzählt. Vielleicht hat er an das von Menenius Agrippa gedacht, ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es verschiedene Geistes- und Gnadengaben. Es braucht keine eifersüchtig zu sein auf den anderen. Es soll vielmehr jeder die Gabe verwenden, die ihm gegeben ist. Ich darf sagen, dass ich seit Jahrzehnten es immer wieder einmal zu meinem Gebet mache: Herr, lass mich meine Aufgabe erkennen und erfüllen. Die Gefahr ist nämlich groß, dass man werden möchte wie der Bruder. Nein, lass mich meine Aufgabe erkennen und erfüllen. Dann ist es uns keineswegs nebensächlich gewesen, Brüder und Schwestern, dass Paulus am Schluss von 1. Korinther 12 aufzählt, ja, ich glaube nicht nur in dem Sinne, dass er zählen will, sondern dass er auch eine Rangfolge aufstellen will, aufs Erste, aufs Zweite, aufs Dritte. Es ist uns dabei aufgefallen, dass die Gabe, die vor Jahrzehnten eine verhältnismäßig große Rolle gespielt hat, nämlich die Gabe zu heilen, an fünfter Stelle vorkommt. Ich habe auch in der vergangenen Zeit je und je gesagt, wenn man ihr den Platz anweise, dann könne ich nicht nur Ja sagen, sondern könne ich mich darüber freuen. Aber ich glaube, es war Unrecht und ist Unrecht, wenn man dieser Gabe zu heilen den ersten Platz einräumt. Wir haben weitergefunden, dass die Gabe, von der die Korinther besonders eingenommen gewesen zu sein scheinen, nämlich die Gabe der Zungenrede, an letzter Stelle steht. Es ist wieder kaum nebensächlich, wenn wir das betonen, denn ich teile mit anderen Brüdern die Auffassung, ich sage vielleicht besser so, ich teile mit anderen Brüdern die Sorge, dass eine neue Zungenbewegung auf uns zukommt. Ich gehöre nicht zu den Brüdern, die die Zungenrede überhaupt ablehnen. Aber ich möchte die Zungenrede auch an dem Platz wissen, an den sie gehört, nämlich an die letzte Stelle. Mehr nebenbei erwähne ich jetzt, was wir in den vergangenen Tagen gar nicht erwähnt haben, was aber vielleicht doch auch erwähnenswert ist, dass es Brüder gibt. Ich denke, dass ich recht verstanden werde, wenn ich jetzt so sage, nicht nur Theologen, sondern Brüder gibt, Geistbegabte, Geistbegnadete, die dafür halten, dass die Zungenrede abgelöst sei durch das, was wir Poesie nennen. Wir denken dabei etwa an Männer wie Paul Gerhard Terstegen. Wir denken dabei an eine Frau wie Dora Rappert und andere, an diese wunderbaren Gedichte, auch eine HVR, die Freundin von Reden. Wir denken an die Gedichte, die wir in den Lobgesängen haben, von Karl Geier, Adolf Heller und anderen. Aber es gibt Brüder, die halten dafür, dass die Zungenrede es überhaupt nicht mehr gäbe. In ihrem Sinne muss man fast gar sagen, nicht mehr geben dürfe. Es ist halt so sehen. Und dass an die Stelle der Zungenrede die Poesie getreten sei. Es hat geschwind etwas Einleuchtendes, denn wenn von mir verlangt werden würde, dass ich ein Gedicht machen soll, dann wäre ich dazu einfach nicht imstande. Da müsste ich mich schon an unseren Adolf Heller wenden. Der hätte dann diese Gabe. Aber ich glaube, dass man jenen Brüdern doch nicht ganz folgen kann. Es gibt neben der Poesie weiter die Zungenrede. Wir haben gestern noch nachgeschlagen, wie sie zum Beispiel in Jerusalem aufgetreten ist, gleich am ersten Pfingsttag. Wir haben gefunden, dass sie im Haus des Cornelius aufgetreten ist, bei denen, die gläubig geworden waren in dem Haus des römischen Offiziers. Wir haben gefunden, dass uns das bezeugt wird, auch in Apostelgeschichte 19, bei jenen 12 jungen Männern in Ephesus. Ich verstehe, dass man von da aus geneigt ist zu denken, das müsse überall dabei sein. Jedenfalls gibt es eine ganze Reihe von Brüdern und Schwestern, die an eine Geistestaufe nur dann glauben, wenn sie sich äußert, auch in der Zungenrede. Ich kann dem nicht zustimmen, denn ich meine, aus der Schrift heraus zu erkennen, dass der Heilige Geist da und dort gegeben worden ist, ohne die Zungenrede. Und dass es unter uns viele gibt, die den Heiligen Geist empfangen haben, ohne Zungenrede. Aber es liegt mir für den Augenblick jetzt mehr daran, wenn es sich wirklich so verhält, Brüder und Schwestern, dass möglicherweise eine neue Welle der Zungenbewegung auf uns zukomme. Lasst uns denken an das, was in 1. Korinther 12 und 14 gesagt ist. Ich wiederhole noch einmal. So wie die Gabe der Heilung nicht an die erste Stelle gerückt werden darf, so auch nicht die Zungenrede. Die Gabe der Heilung, ich wiederhole es, gehört an die 5. Stelle. Ich rede jetzt ganz äußerlich. Und die Gabe der Zungenrede gehört an die letzte Stelle. Bekannt ist uns, denke ich, ja allen das Wort von Paulus, er sagt, dass er auch in Zungen rede. Aber wolle lieber 5 vernünftige Worte reden als 10.000 in Zungen. Wir gehen heute einen Schritt weiter und reden nicht mehr nur von den Geistesgaben, sondern reden von der Geistesfrucht. Als Übergang, gleichsam als Übergang, führe ich einen Vers von Ter Stegen an, den wir uns merken wollen. Ter Stegen hat einmal gesagt, Offenbarung, Wundergaben, Trost und Süßigkeiten haben, Ehre, Welt und Geld verachten, vieles wissen und betrachten, fasten, lesen, singen, beten und mit Engelzungen reden, alles dieses acht ich nicht, wenn man nicht den Willen bricht. Dazu schlagen wir jetzt auf Matthäus 7. Auch gleichsam noch als Übergang. Wir kennen die Verse 13 und 14 gut, wollen uns aber auch die anderen merken. Also Matthäus 7 von 13 an, geht ein durch die enge Pforte. Es könnte ja sein, Freunde, dass an diesem Nachmittag auch Menschen unter uns wären, die noch nicht bekehrt, noch nicht wiedergeboren sind. Für die bitte ich dann unterstreichen zu dürfen, dass Herr Jesus hier sagt, geht ein durch die enge Pforte. Spurgeon hat einmal gesagt, es gäbe viele Menschen, die vor der engen Pforte auf- und ablaufen würden. Aber da wehe ein eisiger Wind. Es hätte sich mancher dort schon zu Tode erkältet. Das ist ein guter Vergleich. Darum geht ein durch die enge Pforte. Lauft nicht vor der engen Pforte auf und ab. Überlegt es euch nicht noch einmal. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt. Und ihre sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind ihre, die ihn finden. Ich denke, während ich jetzt gerade lese, an etwas, was der heimgegangene Pastor Wilhelm Busch die letzten Jahre einmal geschrieben hat. Er sagt ungefähr so, dass es vielleicht angebracht sei, Dinge, die der Herr früher gebraucht hat, Schriften, die er früher gebraucht habe, wieder vor uns hinzustellen, in die Hand zu legen. Und da hat er merkwürdigerweise, Brüder und Schwestern, auch das Bild vom breiten und vom schmalen Weg genannt. Wenn man das heute noch in eine Neubauwohnung hängen würde, dann würde man wahrscheinlich denken, das ist aber richtig unmodern. Das passt da nicht mehr hinein. Ein solch moderner Mensch, im besten Sinne des Wortes, wie Wilhelm Busch, hat anders gedacht. Er hat in jenem Aufsatz gerade auch das Bild vom breiten und vom schmalen Weg empfohlen. Er hat auch einige andere Dinge genannt, ich erwähne sie auch. Ich muss jetzt mehr der Vollständigkeit halten. Er hat gesprochen von Bunyans Pilgerreise. Ich denke daran, wie ich als 15-, 16-jähriger junger Mann, damals ist der Herr Jesus in mein Leben hineingetreten, die Pilgerreise von Bunyan in die Hand gelegt bekam. Ich zehre heute noch davon. Oder hat weiter genannt ein Büchlein, das man früher auch einander gerne in die Hand gelegt hat, nämlich das von Johannes Gossner, das Herzbüchlein. Da sind lauter veraltete Dinge, die aber durch die neuere Literatur kaum überholt sind. Ich weiß nicht, ob es Besseres gibt. Bitte mich recht zu verstehen, wir haben in diesen Tagen einmal hingewiesen auf die kleinen Lichtlein von Georg Steinberger, auch auf sein Hefterwerk im Lamenach. Das ist ja nun allerdings beide Mal etwas ganz Vorzügliches, aber wieder anderer Art. Ich lese weiter in Vers 15. Seht euch vor den falschen Propheten. Brüder und Schwestern, es überrascht, dass der Jesus jetzt im Anschluss an die gerade gelesenen Worte spricht von falschen Propheten. Hängen die Dinge von Vers 13 und 14 am Ende zusammen mit dem, was er nachher sagt. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Der von mir sehr geschätzte Schrifttheologe Pfarrer Herbst in München hat einmal gesagt, diese falschen Propheten sind solche Leute, die die enge Pforte breit machen und den breiten Weg noch weiter. Das sind falsche Propheten. Denkt an die in unseren Tagen. Darf ich in dem Zusammenhang hinweisen, auch auf Römer 12, stellet euch nicht dieser Welt gleich. Ach, das ist ein unmodernes Wort. Aber ich glaube, es gilt noch. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollte sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ich bitte dabei, einen Augenblick stehen zu bleiben. Man verarge mir es nicht, wenn ich jetzt auch einen Namen nenne, ich denke an Bultmann. Wenn wir so entschieden gegen ihn Stellung nehmen oder gegen Käsemann oder gegen andere Lehrer an den Universitäten, dann tun wir das nicht, weil wir irgendwelche Fehler in ihrem Charakter entdeckt hätten. Wir achten sie als Menschen. Sie sind, ich muss das zu meiner Betrübnis sagen, das wird euch genauso gehen wie mir, sind vielleicht in manchem Stück besser als manche, die sich gläubig nennen. Und was geht es denn bei diesen Früchten? Offenbar geht es bei diesen Früchten nicht etwa um das, was wir nachher kennenlernen werden, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter, also um sittliche Eigenschaften, sondern bei diesen Früchten geht es um Menschen, die sie erzeugen, die sie hervorbringen. Und in deren Leben der Irrtum, die Irrlehre, die sie verkündigen, sich dann oft in ganz schlimmer Weise auswirkt. Also so wird das verstanden werden. An ihren Früchten sollte sie erkennen. Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Darum werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Wir sprachen in diesen Tagen einmal davon, wie Samuel Zeller in Männedorf einmal unterstrichen habe, was in Vers 22 steht. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag. Ich kann jetzt dieses Sätzlein, diesen Satzteil so verstehen. An jenem Tage, wenn ich gestorben bin und wenn ich dann vor dem Richter zu stehen habe, ich kann dieses Wort aber auch so verstehen, wenn der Herr wiederkommt, ja, nun kann ich allerdings nicht sagen, und ich bei ihm bin, wenn ich bei ihm wäre, dann würde ich aus seinem Mund gerade das hören müssen. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter, ihr habt euch bei mir eingefunden, ihr gehört ja gar nicht zu mir, ich habe euch noch nie erkannt. Samuel Zeller unterstrich vor allen Dingen an jenem Tage. Denkt einmal darüber nach, Brüder und Schwestern, da stirbt einer in dem Wahn, ihm kann es einmal nicht fehlen. Und dann erfährt er drüben, wenn er dem Herrn in irgendeiner Weise gegenübersteht, ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Darunter sind Leute, die haben große Taten getan, die haben Teufel ausgetrieben, die haben geweissagt. Herr Jesus sagt, auf das kommt es zuletzt nicht an, sondern darauf, dass man den Willen meines Vaters tue im Himmel. Aber das ist jetzt mehr als Überleitung. Ich bitte aufzuschlagen Johannes 15. Wir wollten ja an diesem Nachmittag miteinander reden, jetzt nicht mehr über Geistesgaben, sondern über Geistesfrucht. Johannes 15 spricht der Herr Jesus von Frucht. Vers 1 und die folgenden. Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Dazu hat übrigens Inspektor Raffert von St. Chris schon einmal eine gute Bemerkung gemacht. Er hatte bei sich zu erkennen gemeint, dass ihm zwar die Gabe der Evangelisation gegeben sei, aber nicht die Gabe der Seelsorge. Und das hat ihn je und je bedrückt. Da fand er einen Trost in diesem Wort. Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Der Gedanke war der, wie dankbar darf ich sein, wissen zu dürfen, Menschen, die ich ins Leben zeugen dürfte, gehen deshalb nicht wieder verloren, verkümmern. Es ist einer da, der sie pflegt. Und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir, Vers 2, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine solch jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber. Sie bleibt denn am Weinstock. Also auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger. Wir haben in den vergangenen Tagen gerade einmal darauf hingewiesen, dass er Jesus hier sage, und werdet meine Jünger, sie waren es doch. Sie waren es doch 3 Jahre lang schon. Wie kann er das dann meinen, wenn er sagt, und werdet meine Jünger? Wir haben so gedeutet, und ich denke, wir haben es recht gedeutet, im geistlichen Leben geht es nicht vom Werden zum Sein, sondern vom Sein zum Werden. Was man ist, muss man werden. Oder wie Otto Stockmar gelegentlich ausgedrückt hat, wir kämpfen vom Sieg aus zum Sieg hin und werdet meine Jünger. Hier bleibe ich jetzt einen Augenblick stehen. Es ist die Rede von Frucht. Bevor ich versuche, irgendeine Art Definition von Frucht zu geben, bitte ich auch hier noch das andere sagen zu dürfen, was der Herr Jesus in Johannes 15 zunächst versteht, will wahrscheinlich so verstanden werden. Er denkt wieder nicht an sittliche Eigenschaften, die er an uns sucht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Sondern, wie Samuel Zell einmal ausgedrückt hat, dass ein Jünger Jünger bringt. Ein Christ Christen bringt. Das hat es auch Adolf Schlatter gedeutet. Ich weiß, dass ich damit einen wunden Punkt berühre. Einen wunden Punkt berühre ich jetzt bei manchen Kindern Gottes in unserer Mitte. Ich höre immer wieder einmal die Klage, wenn etwa gefragt wird nach der Frucht, wen hast du dem Herrn schon zugeführt? Wer hat durch dich das Heil in Jesus gefunden? Gerade die Aufrichtigen unter ihnen kommen dann in Verlegenheit, manches Mal sogar in große Not. Und mir steht eine Schwester, in diesem Fall eine Schwester mit Haube. Herr Metz, sagte sie, ich weiß niemand. Dabei ist sie eine treue Jüngerin Jesu. Ich habe sie dann in der folgenden Weise zu trösten gesucht. Ich habe gesagt, Schwester, so und so, jetzt wollen wir einmal im Geist irgendeinen größeren Betrieb aufsuchen, wo an einem Fließband gearbeitet wird. Sagen wir meinetwegen in einer Autohalle. Wir sehen zu, wie der Erste, ja, ich weiß nicht, das Stück Blech in die Hand nimmt. Es geht durch so und so viele Hände. Schließlich gelangt es auch in die letzte Hand. Der zieht die letzte Schraube an und liefert das Auto fertig ab. Ich habe gesagt, Schwester so und so, wer hat jetzt das Auto hergestellt? Der hat die letzte Schraube angezogen und der das Auto dann fertig aus der Hand gegeben hat. Sie war sich klar darüber, ja, daran haben ja auch die anderen gearbeitet. Ich möchte das den Ängstlichen unter uns sagen, den Aufrichtigen unter uns sagen. Wenn Sie da bekümmert sind über der Frage, hat durch mich schon jemand das Heil in Christus gefunden? Persönlich, das gestehe ich ganz offen, bin immer glücklich, wenn mir jemand sagt, dass ich ihm hätte den Weg zu Jesus zeigen dürfen. Aber ich weiß auch andere Fälle, wo man das eben nicht sagen kann. Es geht wie dort bei dem Fließband in der Autohalle. Das wird einmal jener Tag offenbar machen, was wir gearbeitet haben, wie wir gearbeitet haben. Und es wird sich manche Bekehrung und Wiedergeburt auf einem anderen Konto finden, als wir sie gesetzt haben. Dann zu dem Wort Frucht. Was ist eine Frucht? Eine Frucht ist zunächst kein Werk. Wir nehmen uns etwa, wir nehmen jetzt wieder die Zuflucht zu einem Bild, denke meinetwegen an den Weihnachtsbaum. An ihm hängen nicht nur allerlei Süßigkeiten, da hängen unter Umständen auch Äpfel, Birnen aus Glas. Ich brauche das gar nicht auszumalen. Wenn eins der Kinder, das es noch nicht kennt, danach greifen und hineinbeißen wollen, das würde sich ja nur verletzen. Die sind eben an den Baum hingehängt. Die sind nicht aus dem Baum herausgewachsen. Vielleicht kann uns dieses Beispiel zeigen, was für ein Unterschied besteht zwischen einer Frucht und einem Werk. Von dem, so darf ich es jetzt weiter ausdrücken, zwischen dem göttlich Gewachsenen und dem menschlich Gemachten. Die beste Erklärung, die ich bis jetzt gefunden habe, über die Frucht, habe ich bei Schwester Eva von Thiele Winkel gefunden. Sie hat einmal so gesagt. Da stellen wir uns einen Baum vor, es ist wieder ein Bild. Ich bin ein Schwaben, von den Schwaben sagt man, dass sie bildhaft denken. Da ist ein Baum, im Frühjahr treibt der Saft. Er steigt empor in dem Stamm, er steigt empor in die Äste und in die Zweige. Schließlich kommt er in die letzten Teile, aber gemäß dem Gesetz, dem er unterliegt, gießt der Same sich nun nicht etwa hinaus in die Luft, verschüttet, vergeudet sich so, sondern er setzt sich an als Fruchtnötchen. Das ist ein feines Bild. Ich habe als junger Kaufmann noch Otto Stockmayr kennengelernt. Stand damals in Reutlingen als Korrespondent in einer Strickwarenfabrik, wurde eingeladen in eine Hausversammlung. Es hieß, heute Abend spricht Otto Stockmayr. Ich habe mich geehrt gefühlt, dass ich eingeladen worden war. Bin gerne hingegangen. Ich habe zunächst eine ganz andere Vorstellung von diesem Knechte Jesu Christi bekommen. Man hat mir mancherlei von ihm erzählt gehabt. Einen strengeren Mann, als er mir da geschildert worden war, konnte man sich kaum denken. Etwas Unnahbares. Und nun lernte ich Stockmayr kennen in einer Leutseligkeit. In einer Freundlichkeit, wie sie kaum zu beschreiben ist. Heute noch habe ich einen Satz nicht vergessen, den er damals gesagt hat. Und es sind jetzt 60 Jahre darüber hingegangen. Nicht ganz 60, 55 vielleicht. Er sagte, da wollen Leute eine Frucht erwarten, wo noch nicht einmal ein Baum gesetzt ist. Die Wahrheit habe ich wahrscheinlich damals schon manches Mal verkündigt gehört. Aber jetzt schlug sie ein. Jetzt fasste ich's. Da gibt es Leute, die wollen eine Frucht erwarten und es ist doch nicht einmal ein Baum gesetzt. Darf ich das jetzt anwenden, auch auf uns an diesem Nachmittag? Vielleicht sind welche unter uns, wo noch nicht einmal ein Baum gesetzt ist, die sich noch nicht bekehrt haben, die noch nicht wiedergeboren sind, die noch nicht eingepflanzt sind in den rechten Weinstock. Die werden mich dann kaum verstehen, wenn ich rede von Frucht. Aber bedenke es einmal. Erst muss ein Baum gesetzt sein. Erst muss ich in eine Lebensverbindung mit Christus gebracht sein. Erst muss ich, so drücke ich es gerne auch aus, erst muss ich den Heiligen Geist empfangen haben. Dann kann er Frucht wirken. Aber dann kann er nicht nur Frucht wirken, dann wird er Frucht wirken. Wir schlagen jetzt noch ein drittes Wort auf. Galater 5. Vers 22. Ich kann jetzt nur damit anfangen zu erklären. Ich denke, dass wir den morgigen Tag, also den Vormittag und Abend, dann dazu benutzen dürfen, auch die einzelnen Früchte uns anzusehen. Aber ich lese einmal den ganzen Vers. Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Paulus fügt auch hinzu in dem nächsten Vers, wieder solche ist das Gesetz nicht. Darf ich das jetzt auch so variieren? Wenn ein Mensch diese Früchte bringt, dann ist auch die Welt nicht gegen solche Menschen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Es gibt Erklärer, die machen hinter das Wort Liebe nicht ein Komma, sondern setzen einen Doppelpunkt. Sie sagen also nicht, die Frucht aber ist Liebe, Komma, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter, sondern sie sagt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Es fällt allerdings auf, und ich bitte einmal darüber nachzudenken, dass Paulus hier allerdings in der Einzahl spricht. Es sind nicht die Früchte, sondern er sagt, die Frucht des Geistes ist. Wir wollen jetzt einmal statt eines Komma einen Doppelpunkt setzen. Und dann das, was Paulus nachher sagt, etwa uns so deuten lassen. Hat jemand gesagt und sehr fein gesagt, Freude ist jubelnde Liebe. Friede ist ruhende Liebe. Geduld ist tragende Liebe. Freundlichkeit ist strahlende Liebe. Güte ist gebende Liebe. Glaube ist vertrauende Liebe. Sanftmut ist duldende Liebe. Keuschheit ist reine oder in Klammern freundliche Liebe. Ich werde jetzt nur noch einen kleinen Augenblick stehen bei dem Hauptwort. Ich will es einmal so nennen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Da komme ich in einige Not. Als meine Frau und ich jetzt bei unserem fortlaufenden Bibellesen an 1. Korinther 13 kamen, da sagte sie, dass sie sich besonders freue auf dieses Kapitel, also auf 1. Korinther 13. Ich sagte dann zu ihr, ich kann mich nicht so ganz darüber freuen. Wie ist dieses Kapitel schon missverstanden und missbraucht worden? Was stellen sich die Leute und ihre Liebe nicht alles vor? Ich hoffe, dass ich recht verstanden werde, wenn ich sage, dass ich gelegentlich geradezu darunter leide, wenn dieses Wort so missverstanden und missbraucht wird. Natürlich fehlt es in unseren Kreisen an Liebe. Sogar sehr an Liebe. Aber an welcher Liebe fehlt es? Wir merken uns, dass der Grieche für Liebe verschiedene Worte hat. Er spricht, ich will es jetzt gleich Deutsch sagen, er spricht von einer natürlichen Liebe, denkt dabei an den Eros, der an sich durchaus nicht sündig zu sein braucht. Er spricht von einer seelischen Liebe, da denken wir an die Freundesliebe. Er spricht von einer göttlichen Liebe. Da denken wir eben an die Agape, mit der wir es hier in 1. Korinther 13 und auch in Galater 5, Vers 22 am Anfang, in den ganzen Vers hindurch zu tun haben. Also die Frucht des Geistes ist Liebe, aber die Agape, die göttliche Liebe. Wenn es unter den Menschen im Allgemeinen schon fehlt an Liebe, dann fehlt es an dieser Liebe noch viel, viel mehr. Der Herr sucht auch bei uns, ich wende mich jetzt an die Kinder Gottes unter uns. Er sucht auch bei uns nach Frucht. Er sucht nach jener subjektiven Frucht, wo ein Christ Christen bringt. Er sucht nach der objektiven Frucht, von der wir den Galater 5 lesen. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, wird er sie finden. Der Herr wolle doch auch diese Tage dazu segnen, dass wir ihm Frucht bringen. Und dass wir ihm mehr Frucht bringen. Dass wir ihm viel Frucht bringen. Dass wir ihm bleibende Frucht bringen. So steht es in Johannes 15. Wir sehen uns dann noch nach einigen anderen Schriftstellen um, die von der Fülle des Heiligen Geistes handeln. Oder ich sage vielleicht besser, die davon handeln, dass man voll Heiligen Geistes werden könne. Zum Beispiel Johannes 7 steht, wir schlagen es jetzt nicht auf, damit es uns nicht zu lange aufhalte. Es ist am letzten Tag des Laubhüttenfestes gewesen, dass Jesus auftritt, erst dann. Und dass er in die Menge hineinruft, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann ist die Rede davon, dass er das gesagt habe im Blick auf den Heiligen Geist, den empfangen sollten die, die an ihn glauben. Als eine Frucht seines Opfertodes hat er ihnen den Heiligen Geist hinterlassen. Hat er ihnen den Heiligen Geist gesandt. Und zwar, dass sie nicht nur so oben hin diese Menschen dann beeinflussen, sondern dass sie sie bewohnen und dass diese Menschen voll Heiligen Geistes werden. Ich denke an ein anderes Wort aus Johannes 10, ich denke, es ist uns allen lieb. Da sagt Herr Jesus einmal zu denen, die ihm zuhören, dass er gekommen sei, dass sie das Leben Luther übersetzt, und volle Genüge haben sollen. Nach anderer Übersetzung ist zu lesen, dass sie Leben und Überfluss haben sollen. Ich sage kaum zu viel, wenn ich sage, dass das, was wir empfangen haben, auch an Heiligem Geist, im Allgemeinen kaum reicht für uns. Dass wir kaum noch abzugeben haben für andere. Und hören wir noch einmal das Wort aus Johannes 10. Ich bekomme, dass sie das Leben und Leben im Überfluss haben sollen. Überfluss, das bedeutet in diesem Falle für mich, dass auch zu anderen hinfließt. Epheser 5. Vers B, 18b. Sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Luther sagt wohl, werdet voll Heiligen Geistes. Also die Elberfelder Bibel, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt. Redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander unterwürfig in der Furcht Gottes. Ich mache auf etwas aufmerksam. Es ist, so zeigt mir gerade diese Stelle, doch nicht ganz gleichgültig, ob wir eine Bibel in der Hand haben, die möglichst getreu übersetzt ist. Es kommt auch auf den Satzbau an. Darf ich ein klein wenig abschweifen? Ich erinnere mich jetzt gerade an Hebräer 12. Direktor Harbeck machte uns einmal darauf aufmerksam, dass es nach Luther dort drei Hauptsätze seien. Lasst uns aufsehen auf Jesum. Lasset uns laufen, lasset uns ablegen. Das sind lauter Hauptsätze. Ich weiß, wenn ich einmal töricht reden darf, also nicht, worauf es dem Schreiber hauptsächlich ankommt. Das wird aber klar, so sagte uns damals Direktor Harbeck, wenn wir eine wörtliche Übersetzung zur Hand nehmen. Nämlich da heißt es, lasst uns laufen. Alles andere drückt der Schreiber aus in Nebensätzen. Ablegend die uns leicht umstrickende Sünde, aufsehend auf Jesum, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also der Nachdruck liegt für den Schreiber des Hebräerbriefes auf dem Wort, lasst uns laufen. Das zieht sich im Übrigen ja durch den ganzen Brief hindurch. Die Leute, an die der Brief gerichtet war, standen in der Gefahr, müde zu werden, sich hinzusetzen, einzuschlafen. nur gar nicht von denen reden, die vielleicht umgekehrt sind. Daher die Mahnung, lasst uns laufen. So auch hier in Epheser 5. Mache darauf aufmerksam. Rede, Vers 19, redend. Das ist doch ein Mittelwort. Das leitet einen Nebensatz ein. Nachher auch, also redend, zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend, das ist wieder ein Mittelwort, leitet also einen Nebensatz ein, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend, wohlgemerkt nicht danksaget, sondern danksagend, es ist wieder ein Mittelwort. Danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Was jetzt folgt, ist wohl in der gleichen Weise zu deuten, einander unterwürfig in der Furcht Gottes. Dem Zusammenhang nach bedeutet es, dass die, die das befolgen, voll werden des Heiligen Geistes. Voll werden des Heiligen Geistes wird man also dadurch, dass man redend ist, in Psalmen und Lobliedern, dass man, wie wir in den vergangenen Tagen einmal gehört haben, keine unnützen Geschwätze führt. Voll des Heiligen Geistes wird man dadurch, dass man Dank sagt, alle Zeit und für alles. Voll des Heiligen Geistes wird man, indem man einander unterwürfig ist. Paulus führt es nachher noch weiter aus. Weiber den Männern, natürlich recht verstanden, Kinder den Eltern, Arbeitnehmer den Arbeitgebern. Es sind ganz hausbackene Dinge, die da aufgezählt werden. Wenn auf die geachtet wird, wenn man sich in diesen Ordnungen bewegt, so sagt Paulus, wird man voll Heiligen Geistes. Wir sprachen gestern Abend, ohne dass wir es vorhatten, ganz kurz auch von dem Herold seines Kommens. Einem Blatt, das von Frankfurt ausgeht, das wahrscheinlich die einen und anderen von uns auch zugeschickt bekommen. Ich will mich freuen über den Eifer, den jene Männer an den Tag legen. Sie möchten eine Erweckung in Gang bringen. Sie möchten etwas machen. Sie sprechen auch von Gebetsnächten, die es zuzubringen gelte. Und in denen man dann bitte um eine Erweckung, oder sagen wir es jetzt auf unseren Fall angewandt, durch die man dann voll Heiligen Geistes werde. Brüder und Schwestern, ich sage nichts gegen diese Dinge. Aber ich bin mir darüber völlig klar, das ist nicht der ordentliche Weg. Es gibt einen anderen ordentlichen Weg. Voll Geistes zu werden. Und zwar durch die Dinge, die ich gerade genannt habe. Die werden Sie uns im Einzelnen noch kurz ansehen. Das andere, dass eine Erweckung entsteht, vielleicht sogar noch eine weltweite Erweckung entsteht, bevor der Herr wiederkommt. Das schaffen wir nicht. Das machen wir nicht. Das steht beim Herrn. Auch da gilt, der Wind weht, wo er will. Es ist vor etlichen Jahren gewesen. Wir haben in Garmisch-Partenkirchen am 1. Januar immer ein internationales Skispringen. Das ist ein Tag, der vor den anderen Tagen, glaube ich, herausragt. Ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß, ich war es vor 3 oder 4 Jahren, dass es einmal auf den 1. Januar zuging und wir fast keinen Schnee hatten. Wie soll man da von der Skischanze herunterspringen? Es hat auch dann am letzten Tag nicht geschneit. Es blieb gar nichts anderes übrig, als aus höheren Lagen, und zwar auf Lastwagen, Schnee herbeizuschaffen. Damit hat man dann die Sprungschanze mehr oder weniger gepolstert. So wurde damals Ski gesprungen, wettgesprungen. Am anderen Tag, nämlich vom 1. bis zum 2. Januar, hat es in der Nacht geschneit. So viel geschneit, wie ich es bis jetzt in Garmisch-Partenkirchen noch nicht erlebt habe. Wenn die doch einen Tag länger gewartet hätten. Aber das ist unsere Art. Mir ist das ohne weiteres ein Gleichnis gewesen, auch fürs geistliche Leben. Da nehmen wir uns irgendetwas vor. So muss es geschehen und dann muss es geschehen. Und der Herr tut nicht mit. Und dann gleichsam so mühelos, wie Gott es nur fertig bringt, geschieht es. Murray erzählt einmal von den Farmen in Südafrika. Er sagt, dort gäbe es eine lange regenlose Zeit. Ich glaube, dort regnet es manches Mal nicht nur Monate, sondern auch 2 oder 3 Jahre nicht. Die Farmer brauchen aber Wasser. Wie sorgen sie sich um dieses Wasser? Mary sagt, da hat er einen auf seinem Grundstück vielleicht eine Quelle. Sie sprudelt zwar nicht kräftig, sie sprudelt nur spärlich, aber immerhin, sie liefert einiges Wasser. Er fasst die Quelle, leitet das Wasser in einen hölzernen oder steinernen Trog und hat dann in der dürren Zeit wenigstens etwas Wasser. Dann gibt es andere Farmer, so erzählt Murray, die haben keine Quelle auf ihrem Grundstück. Die müssen sich auf andere Weise helfen. Die legen dann irgendwo an einer tiefer gelegenen Stelle eine Grube an. Vielleicht zementieren sie sie auch aus. Der Gedanke ist der, wenn dann ein Regen fällt, und das scheint in Südafrika dann und wann zu geschehen, und zwar ein ganz starker Regen, ein Platzregen, dann ist diese Grube im Nu gefüllt. Allerdings müssen dann die Farmer damit rechnen, dass wieder der Tag kommt, wo das Wasser aus der Grube ausgeschöpft ist, wo die Grube leer geworden ist. Und es bleibt ihnen wieder nur übrig zu warten, bis Gott wieder einen Regen sendet. Murray wendet das an aufs geistliche Leben und sagt, so verhält er sich auch im geistlichen Leben. Das Beste sei ja schon, wenn man eine Quelle habe und an diese Quelle angeschlossen sei. Dann brauche es einem nicht zu bangen vor der dürren Zeit. Statt Quelle denken wir jetzt meinetwegen an unsere Wasserleitung. Und nehmen an, wir sind an unsere Wasserleitung angeschlossen. Da brauchen wir nur den Hahn aufzumachen, wir haben Wasser. Dann fügt er hinzu, sei es allerdings auch gut, wenn man sich auf besondere Zeiten einrichte. Es kann sein, dass der Herr in Durchbruchszeiten gleichsam stoßweise seinen Geist gibt. Das wollen wir dann nicht ausschließen. Damit wollen wir rechnen. Und dankbar auch da empfangen, was der Herr gibt. Ich finde, das ist ein feines Beispiel von Mary. darf ich seinen Augenblick anwenden, auch auf unsere Tage hier, auf unseren Bibelkurs? Ich weiß, dass immer wieder Leute, vielleicht sogar die meisten Leute, auf solche Konferenzen kommen gleichsam mit einem leeren Krug. Sie möchten diesen leeren Krug dann füllen. Wir sagen nichts dagegen. Wir freuen uns, wenn Sie mit einem gefüllten Krug oder Krüglein wieder heimziehen dürfen. Aber es ist nicht eigentlich das, was wir Ihnen gerne vermitteln möchten. Hat einmal ein Bruder bei uns in München unterschieden zwischen Leitungschristen und Batteriechristen. Er hat das Bild hergenommen von der Straßenbahn. Da ist eine Straßenbahn, die hat eine Stange, die sie emporstreckt, durch die sie verbunden ist mit der Zentrale, mit dem Elektrizitätswerk. Von da bekommt sie dauernd den Strom, den sie braucht. Dann gibt es noch alte Straßenbahnen, die haben noch keine Leitungen, noch keine Verbindungen mit dem Elektrizitätswerk. Die haben eine Batterie, die müssen sie dann immer wieder aufladen. Brüder und Schwestern, wir wünschen euch, dass ihr heimzieht, nicht nur mit einem gefüllten Krug oder gefüllten Krüglein, sondern dass ihr angeschlossen seid oder angeschlossen werdet an die Wasserleitung, an die Quelle, an den Herrn. Dann brauchen wir nicht zu fürchten, dass uns draußen im täglichen Leben es uns dann doch wieder mangelt, bald an diesem, bald an jenem. Wenn wir mit der Quelle in Verbindung stehen, empfangen wir durch sie Tag für Tag, was wir brauchen. Wir haben gestern noch den Satz angeführt, den Liederreim: Stunde um Stunde hab in ihm ich Ruhe. Fließt seine Kraft und sein Leben mir zu, warte ich auf Jesum, bis dass er erscheint. Stunde um Stunde, o Herr, bin ich dein.